Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Liebe Gemeinde in Höpfigheim, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem Gottesdienst heute an Karfreitag. Ich freue mich, dass ich wieder hier sein darf bei Ihnen in Höpfigheim. Es ist ja inzwischen schon eine kleine Tradition geworden, dass ich über Ostern hier bin. Und ich möchte mich kurz vorstellen. Ich bin Pfarrerin Katharina Kuttler. Ich bin heute Morgen aus Großbottwart zu Ihnen hergefahren. Und wir feiern heute den Gottesdienst gemeinsam. Ja, Karfreitag. Karfreitag ist so ein bisschen ein stiller Feiertag. Einer, wo nicht laut gejubelt wird, sondern wo man eher den Gedanken nachhängt, die Gedanken auf Jesus richtet, auf das Kreuz richtet. Und trotzdem auch ein Feiertag, in dem wir schon ein bisschen jubeln dürfen, weil wir daran sehen, dass Gott hier am Kreuz seine ganze Liebe zu uns zeigt. Und so steht es auch im Wochenspruch, und dieser Wochenspruch steht im Johannesevangelium 3, Vers 16. Und manche sagen auch, das ist so das kleine Evangelium, die Quintessenz aus dem ganzen Neuen Testament. Viele kennen es schon auswendig. Also, oder man könnte auch sagen, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Darum geht's bei uns Christen, dass wir das ewige Leben haben, weil Gott seinen einzigen Sohn hergibt. Und davon wollen wir auch singen. Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken. Im Gesangbuch, die Nummer 91, die Strophen 1, 5, 9 und 10.
Thank you.
Lasst uns gemeinsam beten mit Worten aus Psalm 22. An Karfreitag ohne ihr seid im Vater. Wir beten im Wechsel in ganzen Versen. Sie finden den Psalm im Gesangbuch unter der Nummer 709 und wir stehen dazu auf. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Aber du bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels. Zu dir schrien sie und wurden errettet. Sie hofften auf dich und wurden nicht zu Schanden. Aber du, Herr, sei nicht ferne, meine Stärke, eile mir zu helfen. Wir beten weiter. Gott, wir kommen an diesem stillen Tag zu dir und bringen mit, was uns bewegt. Unsere Fragen, unsere Sorgen, unsere Schuld und auch die Hoffnung, dass du uns nahe bist. Wir schauen auf das Kreuz und versuchen zu begreifen, was deine Liebe bereit war zu tragen. Du kommst uns entgegen. Du suchst die Nähe zu uns. Auch dann, wenn wir dich kaum suchen können. Lass uns heute hören, was du uns sagen willst. Lass uns erkennen, wie groß deine Versöhnung ist. Wir wollen still werden. Wir halten einen Moment an, atmen durch, lassen die Gedanken sinken. In der Stille kann Gott uns näher kommen. Er hört auch, wenn wir keine Worte finden. Wir legen vor Gott, was uns beschäftigt, was uns verletzt und was uns freut. Wenn wir dich anrufen, so erhörst uns und gibst unserer Seele große Kraft. Amen. Wir wollen gemeinsam das Glaubensbekenntnis sprechen und bleiben dazu stehen. Wir feiern heute das Abendmahl und dazu sprechen wir das Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Bitte nehmen Sie wieder Platz. Wir singen gemeinsam. Du für mich, wie so groß ist die Liebe, aus dem kleinen, dünnen Liederbüchle, die Nummer 127, die Strophen 1 bis 4. 127, 1 bis 4.
Ich lese aus Jesaja 52 und 53. Der Herr sagt: Gebt Acht, meinem Bevollmächtigten wird gelingen, wozu ich ihn bestellt habe. Er wird zu großem Ansehen und höchsten Ehren gelangen. Viele haben sich entsetzt von ihm abgewandt, so entstellt war er. Er hatte keine Ähnlichkeit mehr mit einem Menschen, doch nun werden viele Völker über ihn staunen. Sogar ihren Königen wird es die Sprache verschlagen. Was niemals zuvor geschehen ist, das erleben sie jetzt. Wovon sie noch nie etwas gehört haben, das sehen sie mit eigenen Augen. Wer hätte geglaubt, was uns da berichtet wurde? Wer hätte es für möglich gehalten, dass die Macht des Herrn sich auf solche Weise offenbaren würde? Denn sein Bevollmächtigter wuchs auf wie ein kümmerlicher Spross aus dürrem Boden. So wollte es der Herr. Er war weder schön noch staatlich. Wir fanden nichts Anziehendes an ihm. Alle verachteten und mieden ihn. Denn er war von Schmerzen und Krankheit gezeichnet. Voller Abscheu wandten wir uns von ihm ab. Wir rechneten nicht mehr mit ihm. In Wahrheit aber hat er die Krankheiten auf sich genommen, die sonst uns getroffen hätten. und die Schmerzen erlitten, die sonst wir ertragen müssten. Wir meinten, Gott habe ihn gestraft und geschlagen. Doch wegen unserer Schuld wurde er gequält und wegen unseres Ungehorsams geschlagen. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn und wir sind gerettet. Er wurde verwundet und wir sind heil geworden. Wir alle waren wie Schafe, die sich verlaufen hatten. Jeder ging seinen eigenen Weg. Ihm aber hat der Herr unsere ganze Schuld aufgeladen. Er wurde misshandelt, aber er trug es ohne zu klagen. Wie ein Lamm, wenn es zum Schlachten geführt wird. Wie ein Schaf, wenn es geschoren wird, duldete er alles schweigend, ohne zu klagen. Mitten in der Zeit seiner Haft und seines Gerichtsverfahrens ereilte ihn der Tod. Weil sein Volk so große Schuld auf sich geladen hatte, wurde sein Leben ausgelöscht. Wer von den Menschen dieser Generation macht sich darüber Gedanken? Sie begruben ihn zwischen Verbrechern, mitten unter den Ausgestoßenen, obwohl er kein Unrecht getan hatte und nie ein unwahres Wort aus seinem Mund gekommen war. Aber der Herr wollte ihn leiden lassen und zerschlagen. Weil er sein Leben als Ausgleich für die Schuld der anderen dahingab, wird er wieder zum Leben erweckt und wird Nachkommen haben. Durch ihn wird der Herr das Werk vollbringen, an dem er Freude hat. Nachdem er so viel gelitten hat, wird er wieder das Licht sehen und sich an dessen Anblick sättigen. Von ihm sagt der Herr, ein Bevollmächtigter hat eine Erkenntnis gewonnen, durch die er, der Gerechte, vielen Heil und Gerechtigkeit bringt. Alle ihre Vergehen nimmt er auf sich. Ich will ihn zu den Großen rechnen und mit den Mächtigen soll er sich die Beute teilen. Denn er ging in den Tod und ließ sich unter die Verbrecher zählen. So trug er die Strafe für viele und trat für die Schuldigen ein. Wort des lebendigen Gottes. Wir singen nun O Haupt voll Blut und Wunden im Gesangbuch Nummer 85, die Strophen 1, 2 und 7.
Thank you.
Karfreitag ist ein Tag, an dem vieles stiller wird, auch in uns. Unser Inneres, unsere Gedanken sind auf das Kreuz gerichtet. Wir schauen auf das Kreuz, ein grausames Hinrichtungswerkzeug der Römer, der Ort tiefster Demütigung und Schande. Wir blicken auf das Kreuz und wissen, dass das Kreuz auch was mit uns zu tun hat. Jesus ist für uns gestorben. In diese Stille hinein spricht Paulus Worte, die dagegen wie eine weit geöffnete Tür sind. Ich lese aus dem 2. Korintherbrief, aus Kapitel 5. Ja, in Christus war Gott selbst am Werk, um die Welt mit sich zu versöhnen. Er hat den Menschen ihre Verfehlungen nicht angerechnet. Und uns hat er sein Wort anvertraut, das Versöhnung schenkt. Wir treten also im Auftrag von Christus auf. Ja, Gott selbst lädt die Menschen durch uns ein. So bitten wir im Auftrag von Christus: Lasst euch mit Gott versöhnen. Obwohl Christus ohne jede Sünde war, hat Gott ihm unsere Sünde aufgeladen. Denn durch die Verbindung mit Christus sollen wir an Gottes Gerechtigkeit teilhaben. Das Kreuz kann uns erschrecken. Es ist ein grausames Folterinstrument, ein Ort der Strafe und des Todes. So soll es jedenfalls auf jeden wirken, der einen am Kreuz hängen sieht. Abschreckend, brutal, endgültig. Aber Gottes Blick auf das Kreuz ist ein anderer. Paulus sagt: In Christus war Gott selbst am Werk. Das bedeutet, hinter aller menschlichen Gewalt geschieht etwas, das nur Gott tun kann. Die Hinrichtung Jesu ist nicht nur ein römisches Urteil, sie ist der Weg, den Gott geht, um sich selbst seinen größten Wunsch zu erfüllen. Und das hat nichts mit Gewalt oder Brutalität zu tun. Gott will den Menschen nahe sein, ohne dass irgendetwas zwischen ihm und den Menschen steht. Ja, eigentlich wäre jetzt der Mensch derjenige, der sich zu Gott aufmachen müsste, der einsieht, dass er schuldig geworden ist und der den ersten Schritt auf Gott zumacht. Aber wir Menschen sind dazu leider überhaupt nicht in der Lage. Wir sind gefangen im Blick auf uns selbst, in unseren Schwächen, in unserer Schuld. Wir drehen uns einfach zu oft um uns selbst und schaffen es nicht, heilig zu leben, aus uns heraus und zu Gott zu kommen. Keiner von uns, egal wie sehr wir uns anstrengen. Wenn es nach unseren Fähigkeiten ginge, hätte Gott da ewig warten müssen. Aber Gott wartet nicht. Er kommt. Er geht auf uns zu, jeden einzelnen Schritt. So schreibt es Paulus: Ja, in Christus war Gott selbst am Werk, um die Welt mit sich zu versöhnen. Das heißt, Gott erfüllt sich seinen größten Wunsch selbst. Er kommt in Christus auf unsere Welt. Sichtbar, hörbar, berührbar. Und er leidet selbst in Christus den Tod am Kreuz. Christus ist der Einzige, der ganz ohne Schuld lebt, ganz Mensch und gleichzeitig ganz Gott. Und deshalb kann er tragen, was wir nicht tragen können. Als Mensch steht er an unserer Stelle. Als Gott kann er die Schuld wirklich heilen und verwandeln. Aber warum dieser Weg? Warum musste es das Kreuz sein? Weil Gott Versöhnung will. Und Versöhnung bedeutet viel mehr als wir vertragen uns wieder. Versöhnung heißt, einer geht für den anderen den ganzen Weg. Der, der verletzt wurde, macht den ersten Schritt auf den zu, der den Fehler gemacht hat. Weil Gott die Beziehung viel wichtiger ist als das, was zwischen uns steht. So handelt eben nur Gott. Er wartet nicht auf unsere Umkehr. Er kommt uns entgegen. Und im Kreuz, da erfüllt er sich seinen Wunsch. Eine Gemeinschaft mit uns ohne Barriere, ohne Abstand. Ja, in Christus war Gott selbst am Werk, um die Welt, den ganzen Kosmos, so steht es im Text, mit sich zu versöhnen. Das Kreuz ist Gottes Weg zu uns. Gott rechnet nicht ab. Das ist Karfreitag. Wir Menschen sind sehr schnell im Abrechnen, im Anrechnen. Du hast damals, warum hast du denn nicht? Das nehme ich dir noch übel. Ja, natürlich, unter uns Christen sind solche Sätze unausgesprochen, aber die Gedanken sind trotzdem präsent. Dabei haben wir ziemlich genau die Verfehlung, die Schuld, die Vergehen der anderen vor Augen. Und das natürlich oft über Jahre, weil was die Verfehlung von anderen angeht, haben wir ein Elefantengedächtnis. Manchmal geht es so weit, dass aufgrund einer Verfehlung die Person für uns sogar gestorben ist. Wir sprechen nicht mehr miteinander, die Beziehung wird gekappt. Wir tragen lange Listen mit uns herum, manchmal bewusst, manchmal unbewusst, welche Verfehlung der andere so gemacht hat. Manchmal sind es aber auch unsere eigenen Verfehlungen, über die wir sehr genau Buch führen, über die wir noch ins kleinste Detail wissen, was wir falsch gemacht haben. Paulus sagt, Gott handelt anders. Am Kreuz zieht Gott einen dicken Strich durch die lange Liste unserer Verfehlungen. Nicht, weil sie ihm egal wären, sondern weil wir ihm nicht egal sind. Er weiß, dass wir mit dieser Schuld getrennt von ihm leben müssen. Er weiß, dass es ihm uns in seiner Nähe am besten geht. Und er möchte mit uns Gemeinschaft haben. Das Kreuz ist deshalb kein Zeichen von Anklage. Es ist das größte Entlastungszeichen, das Gott der Welt gegeben hat. Wenn man es ein bisschen dreht, dann ist es tatsächlich ein Durchkreuzen. Ein Durchkreuzen von unserer Schuld, von unseren Vergehen, von dem, worüber wir lange Listen führen. Christus trägt, damit wir frei werden. In unserem Korintherbrief steht, obwohl Christus ohne jede Schuld war, hat Gott ihm unsere Schuld aufgeladen. Vielleicht waren Sie schon mal wandern und wissen daher, dass es sehr entscheidend ist, was wir in unseren Rucksack packen und was wir vielleicht lieber zu Hause lassen sollten. Mein großer Bruder, der ist sehr sportlich, der hat auf eine Reise mal seine Hanteln mitgenommen und hatte deswegen sehr schweres Gepäck zu tragen. 2x3 Kilo extra. Ja, es ist vielleicht nicht so Sportgeräte, die wir mit uns rumtragen, sondern Sachen, die unser Leben wirklich schwer machen. Jetzt stellen Sie sich vor, so eine Person, die nicht nur ihre Hanteln da im Rucksack drin hat, sondern wirklich schwere Steine mit sich rumträgt. Solche Sachen, Schuld, die schwer auf den Schultern liegen. So einen schweren Rucksack, dass die Gurte einschnüren beim Laufen, dass man kaum mehr einen Schritt vor den anderen tun kann, ohne an das schwere Gewicht auf den Schultern zu denken. Und jetzt stellen Sie sich vor, das wäre jetzt nicht nur eine Wanderung, sondern wir müssten mit so einem schweren Rucksack unseren Lebensweg gehen. So schwer, dass wir kaum noch gehen können. Und dann kommt jemand, der die Kraft hat und nimmt nicht nur eine Handvoll Steine raus, sondern nimmt uns diesen ganzen schweren Rucksack ab und sagt, den trage ich für dich. Was für eine Erleichterung. Unseren schweren Rucksack, den von Ihnen und den von mir, den hat Gott Jesus aufgeladen. Damit wir nicht gedrückt und gebeugt durchs Leben schleichen müssen und kaum mehr einen Schritt vor den anderen tun können, sondern damit wir in unserem Leben tanzen und springen können, agil durch unser Leben gehen können, fröhlich auf andere zugehen können und vielleicht sogar fröhlich einen Hopserlauf durch unser Leben machen können. Gott möchte, dass wir so leben können, dass wir aufrecht auf Gott zugehen können, mit erhobenem Haupt auf ihn blicken können. Das Kreuz ist eine Einladung und keine Drohung. Paulus sagt und lädt uns ein, lasst euch mit Gott versöhnen. Das ist eine richtig liebevolle Einladung. So bitten wir im Auftrag von Christus, also mit Ausrufezeichen, von Christus selber, lasst euch mit Gott versöhnen. Das ist ein ausgestreckter Arm Gottes im Auftrag von Christus. Das, finde ich, erinnert an die Geschichte, die Jesus einmal erzählt hat. Da war ein Sohn, der sich sein Erbe auszahlen lässt, noch zu Lebzeiten des Vaters. Er geht weit weg, weit, weit, weil er glaubt, dass er ohne den Vater viel besser leben kann und viel freier ist. Aber er verliert alles, sein Geld, sein Stolz, seine Würde. Er kann nichts dafür, naja, schon ein bisschen. Aber alles verloren, das Erbe des Vaters weg. Als er merkt, wie tief er gefallen ist, fasst er einen Entschluss. Er will heimkehren. Nicht als Sohn, sondern als Tagelöhner. Schon auf dem Weg überlegt er einen Satz zur Entschuldigung. Er rechnet fest damit, dass der Vater enttäuscht ist und ihn fortschickt. Aber der Vater sieht ihn schon von Weitem kommen. Er hat die ganze Zeit gewartet. Er hat Ausschau gehalten. Und der Vater rechnet nicht ab. Er läuft ihm entgegen. Er fällt ihm um den Hals, noch bevor der Sohn auf den Boden fallen kann, noch bevor der Sohn irgendeinen von seinen vorbereiteten Sätzen sagen kann. Der Sohn versucht, seine Schuld zu erklären, aber der Vater hört vielleicht gar nicht richtig zu. Er ist viel zu beschäftigt, damit seinem Kind zu sagen, ich bin froh, dass du da bist. Er lässt ein Fest vorbereiten, er holt das beste Gewand, steckt dem Sohn den Ring der Familie wieder an, nimmt ihn in die Familie wieder auf. Nicht, weil der Sohn irgendetwas gut gemacht hätte, sondern weil er zurück ist. Diese Geschichte macht sichtbar, wie Gott uns ansieht, in unserer Schuld, in unserer Armseligkeit, in unserer Verlorenheit, nicht mit erhobenen Zeigefinger, sondern mit weit geöffneten Armen. Nicht auf Abstand, sondern im Entgegenlaufen. Nicht als Richter, sondern wie ein Vater, der sein Kind von ganzem Herzen vermisst hat. Manchmal fällt es uns schwer, Versöhnung anzunehmen. Mit Gott und auch miteinander. Manchmal glauben wir nicht, dass uns wirklich jemand vergeben könnte. Wir halten manchmal doch zu gern an unseren alten, langen Listen fest, an unseren Verletzungen. Aber Karfreitag sagt, Gott macht den ersten Schritt. Er macht alle Schritte, die nötig sind, um dich zu erreichen. Er wartet nicht ab, bis wir perfekt sind. Er kommt uns entgegen. Er geht den Weg sogar bis ans Kreuz. Denn das ist der einzige Weg, um uns in seine Arme schließen zu können und Gemeinschaft mit seinen Kindern zu haben, die er so sehr vermisst. Wofür? Wofür das Ganze? Wofür das Kreuz? Damit wir neu beginnen können. Denn so steht es in dem 2. Korintherbrief, denn durch die Verbindung mit Christus sollen wir an Gottes Gerechtigkeit teilhaben. Das heißt, wir dürfen aufrecht stehen, mit erhobenem Kopf leben, weil Gott uns ansieht, wie ein Vater und eine Mutter ihr Kind ansehen. Mit Liebe, mit Hoffnung, mit einem Lächeln. Der stinkende, unwürdige Sohn bekommt den Siegelring der Familie angesteckt. Ein Festgewand, Schuhe, ein Fest ausgerichtet. Er gehört ohne Abstriche komplett und ganz wieder zur Familie dazu. Weil wir durch das Kreuz für Gottes Gemeinschaft würdig sind, gehören auch wir ganz dazu. Das heißt, wir bekommen den Siegelring angesteckt, ein Festgewand, die Schuhe angezogen, ein Fest ausgerichtet, weil wir dazugehören. Oder wie der barmherzige Vater in der Geschichte sagt, alles, was mir gehört, gehört auch dir. Karfreitag nimmt nicht die Dunkelheit aus der Welt. Aber an Karfreitag hören wir, du gehst nicht verloren. Du wirst vermisst, du wirst ersehnt und erwartet. Deine Schuld entscheidet nicht über dich. Die Liebe des Vaters entscheidet über dich. Gott hat dich versöhnt und lädt dich ein, versöhnt zu leben. Was heißt das jetzt für uns? Für Familien vielleicht, mitten im Alltagstrubel, in Konflikten, in Überforderung, darfst du wissen, Gott trägt dich. Das perfekte Familienleben macht dich wertvoll, sondern Gottes Liebe in deiner Familie. Für ältere Menschen könnte das heißen, manchmal blickt man zurück und denkt, hätte ich doch. Karfreitag sagt, Gott rechnet dir deine Vergangenheit nicht vor. Er rechnet auch nicht eines Tages ab mit dir. Er nimmt dir diese Vergehen und diese Versäumnisse ab, damit du beschwingt deinen Lebensweg weitergehen kannst. Er schenkt Frieden, auch für das, was nicht mehr zu ändern ist. Der Weg geht über das Kreuz. Wenn wir heute auf das Kreuz schauen, dann geht es nicht darum, den Kopf zu senken, sondern darum zu verstehen, was dieser Weg für uns bedeutet. Christus geht ihn, weil Gott sich seinen größten Wunsch erfüllen will, dich bei sich zu haben. Amen. Wir feiern heute gemeinsam das Abendmahl. Gott nimmt uns unsere Schuld ab, sodass wir mit ihm gemeinsam sein können. Und zur inneren Vorbereitung auf das Abendmahl hören wir noch die Bläser mit dem Zwischenstück. Kommt, wir teilen das Brot am Tisch des Herrn.
Thank you.
Wir wollen das heilige Abendmahl feiern. Das Abendmahl erzählt von Jesu Liebe, die Gemeinschaft mit uns sucht, die sich nicht zurückzieht, sondern bleibt. Auch dort, wo alles zerbricht, wo Lüge und Verrat eine Gemeinschaft zersetzen. Wir kommen heute vielleicht nicht stark, vielleicht nicht strahlend, sondern so, wie wir sind. Mit unserer Müdigkeit, mit unserer Sehnsucht nach Trost und Angenommensein, mit unserer Einsamkeit, mit allem, was uns wehtut. Christus lädt uns trotzdem ein, egal wie wir heute da sind. Lasst uns Gott unsere Sünden bekennen und wir stehen dazu auf. Gott, manchmal merke ich, wie ich mir selbst im Weg stehe. Ich will gut handeln und doch rutsche ich immer wieder in alte Muster ab. Ich weiß, dass du mich einlädst, dir zu vertrauen, und trotzdem halte ich fest an meinen Sorgen. Ich sehe Menschen, die ich eigentlich gerne unterstützen möchte, und doch drehe ich mich oft um mich selbst. Ich spüre, wie ich Zeit verschwende, wie ich Chancen liegen lasse, wie ich nicht so handle, wie mein Herz es eigentlich möchte und wie du es möchtest. All das bringe ich für dich. Ich muss nichts verbergen. Du kennst mich, du siehst mich. Du bleibst bei mir auch mit meinen dunklen Seiten. In der Stille lege ich dir hin, was schwer auf mir liegt. In der Stille bringe ich dir meine Schuld, meine Vergehen, mein Nichtsein, wie du es gerne für mich möchtest.
Christi, du Lamm Gottes, der du trägst die Schuld der Welt, erbarm dich unser.
Wir singen gemeinsam. Allmächtige Gott hat sich über uns erbarmt. Durch seinen geliebten Sohn vergibt er uns alle unsere Sünden. Darum verkündige ich euch die Gnade Gottes und die Vergebung aller eurer Sünden im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Jesus lädt uns ein an seinen Tisch. Er kommt uns nahe in Brot und im Wein teilt er sein Leben mit uns. Er verbindet sich mit uns, während wir essen und trinken. Und er hält uns zusammen als Menschen, die zu ihm gehören und zueinander. Hört die Worte der Einsetzung des heiligen Abendmahls. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward und mit seinen Jüngern zu Tische saß, nahm er das Brot, sagte Dank, brach's, gab seinen Jüngern und sprach: Nehmet hin und esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nach dem Mahl nahm er den Kelch, sagte Dank, gab ihnen den und sprach: Trinket alle daraus, das ist mein Blut des neuen Bundes, das für euch und für viele vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Das tut zu meinem Gedächtnis. Wir feiern Abendmahl mit Wein und Traubensaft und wir machen es so, ich glaube, wir brauchen zwei Kreise. Wir machen hier um den Taufstein rum einen Kreis und wir starten mit der Taufstein- oder Kanzelseite und dann mit dem Rest. Ich hoffe, das haut so hin. Kommt, denn es ist alles bereit, seht und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Nehmt und esst vom Brot des Lebens. Finden Sie Wein und in den Keramik ist Saft drin. Nehmt und trinkt Christi Blut für eure Sünden. Thank you. als Zeichen des Friedens mit Gott und der Gemeinschaft untereinander reichen wir uns die Hände. Also hier oben ist auch noch ein bisschen Platz. Nehmt und esst vom Brot des Lebens. Als Zeichen der Gemeinschaft reichen wir uns einander die Hand. Jesus Christus spricht: In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Geht hin im Frieden des Herrn. Amen. Lasst uns gemeinsam beten. Wir wollen Gott für seine Gaben danken und Fürbitte halten. Und wir stehen dazu auf, wem es möglich ist. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. Gott, du siehst jede und jeden von uns. Du kennst unsere Wege, unsere Fehler, unsere Wünsche. Wir bitten dich, schenke uns Mut, uns von dir versöhnen zu lassen. Schenke uns Frieden, lass uns Frieden finden mit uns selbst und mit dem, was hinter uns liegt. Begleite unsere Familien, unsere Kinder und die Jugendlichen und alle, die alt geworden sind, und ihr Leben mit Dank und mit manchen Fragen anschauen. Gott, wir vertrauen dir. Gott, wir denken an alle, die heute schwer tragen, an Schuld, an Krankheit, an Angst oder an Abschieden, die Schmerzen. Du bist bei denen, die einsam sind, die keine Kraft mehr haben, die in Konflikten feststecken oder keinen Weg mehr sehen. Trage sie, wie Christus die Last getragen hat. Schenke Trost, wo Worte fehlen, und Hoffnung, wo alles dunkel scheint. Gott, wir vertrauen dir. Gott, wir bitten dich für unsere Welt, in der Gewalt, Hass und Ungerechtigkeit noch immer so viel Raum haben. Wir denken an die Orte, an denen Menschen unter Krieg leiden, an die, die fliehen müssen, an die, die hungern, an die, deren Stimmen nicht gehört werden. Schenke denen Weisheit, die entscheiden, und Mut denen, die für Frieden einstehen. Lass deine Versöhnung wachsen, auch unter uns, auch dort, wo wir keinen Ausweg mehr sehen. Gott, wir vertrauen dir. Und unsere Bitten schließen wir ein in das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitte nehmen Sie wieder Platz. Wir singen gemeinsam. Nun gehören unsere Herzen vom Lied Nummer 93, die Strophen 1 bis 2 und 4.
Wir kommen zu den Bekanntmachungen für heute. Herzlichen Dank an Pfarrerin Katharina Kupfer für das Halten des Gottesdienstes und an den Posaunenchor unter der Leitung von Andreas Kleiber sowie an unsere Organistin Aude Puhan. Allen, die zum Gelingen des Gottesdienstes beigetragen haben, vielen Dank. Das Opfer am 2. April ergab 28 Euro für die eigene Gemeinde. Vielen Dank dafür. Das Opfer heute ist für Licht im Osten bestimmt. Die Ostergottesdienste finden wie folgt statt. Am Ostersonntag feiern wir um 10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl mit Predikant Dr. Johannes Roth. Der Chor Horizonte singt. Opfer ist für Chancen für Kenias Jugend. Am Ostermontag laden wir herzlich um 9 Uhr zum Osterfrühstück mit Andacht von Pfarrerin Katharina Kuttler im Gemeindehaus ein. Am Sonntag, der 12. April, ist um 10 Uhr Gottesdienst mit Predikantin Sandra Karrer. Das Opfer wird dann für die Fördergemeinschaft der Kirche Vizin für Familie Johannes Baral bestimmt sein. Jetzt noch ein Hinweis auf eine spannende Veranstaltung. Der Friedensläufer. Der Friedensläufer. Wie ein Sportler ein Land verändert. Am Montag, der 13. April um 19.30 Uhr live im evangelischen Gemeindehaus Höpfigheim. Ein bewegendes Leben zwischen sportlichem Erfolg und Versöhnung für Burundi. Der burundische Sportler Charles Kasamyampi wird von seiner außergewöhnlichen Lebensgeschichte erzählen. Er berichtet, wie er vom Afrikameister und Olympiateilnehmer zu einem Mann wurde, der nach persönlichen Schicksalsschlägen durch den Bürgerkrieg in Burundi Vergebung lebte und sich bis heute für Versöhnung und Hoffnung im Land einsetzt. Unterstützt durch den Verein Anstoß zur Hoffnung erfahren Sie, wie er jungen Menschen ermutigt, Verantwortung zu übernehmen und sich für ein friedliches Miteinander stark zu machen. Also so Flyer liegen auch aus, da kann man das gerne auch mitnehmen. Kennenlern-Info und Anmeldeabend für die neuen Konfirmandinnen und Konfirmanden ist am Donnerstag, der 16. April um 19 Uhr im evangelischen Gemeindehaus. Angemeldet werden können Jugendliche, die vor dem 31. August 2013 geboren sind, beziehungsweise jetzt in der 7. Klasse sind und im Herbst in die 8. Klasse kommen. Auch ein Flyer, was hoffentlich auch ausliegt. Ich habe nicht extra geschaut, aber es müsste sein. Zum Lego-Familientag am 25. April können sich Kinder mit Eltern, Großeltern oder einer anderen erwachsenen Person im Pfarrbüro anmelden. Plakate hängen und Flyer liegen aus. Ah ja, steht ja hier. Das stimmt. Bis zum 14. April ist Pfarrer Nachtigall nicht im Dienst. Vertretung bis 14. April hat Pfarrer Höfig aus Pleidelsheim. Und als Nachspiel hören wir von Christli Binder, Herzliebster Jesus.
Vielen Dank. Als Segensstrophe wollen wir ein bisschen längere Segensstrophe singen, und zwar aus dem kleinen hellblauen Liederbüchle, die Nummer 170, die Strophen 1 bis 3, Kreuz, auf das ich schaue. Und so gehen Sie in diesen Karfreitag heute und in die Osterzeit, die vor uns liegt, unter dem Segen des Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. Thank you.